ARD.
HR Info Kultur.
Mit Pablo Díaz am Mikrofon. Seit 2005 wird der Preis der Leipziger Buchmesse vergeben. Und zwar in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Der Preis ist insgesamt mit 60.000 Euro dotiert. Am 27. März werden die Gewinner oder Gewinnerinnen bekannt gegeben. Nur 5 Autorinnen und Autoren haben es auf die Shortlist in der Kategorie Belletristik geschafft.
Also Migrationsgeschichte schon sowieso nicht. Es ist, wenn dann, eine Exilgeschichte, weil die Familie muss aus ihrem Heimatdorf fliehen. Und sie landen dann über Umwege in Rotterdam. Das ist das Exil für die. Aber ich würde schon sagen, es ist wie ein Action-Krimi vordergründig.
Jemile Shahin ist das. Sie ist eine junge Autorin, 1990 in Wiesbaden geboren, lebt und arbeitet mittlerweile in Berlin. Kommando Ajax heißt ihr Buch, mit dem sie auf der Shortlist der Leipziger Buchmesse aufgeführt ist.
Na, eigentlich sind sie das Band, das eine der Protagonistinnen verbindet mit denen, die nicht mehr da sind, die ins Exil gegangen sind, die überlebt haben und dann ausgewandert sind und die einfach zur Familie gehören, aber nicht mehr, ja, eigentlich gar nicht mehr gekannt werden.
Das ist Esther Dischereit. Auch sie lebt in Berlin, wurde aber in den 50er Jahren in Heppenheim geboren. Ein Haufen Dollarscheine heißt ihr Buch, mit dem sie auf der Shortlist aufgeführt wird. Wir stellen beide Autorinnen in der heutigen Kultursendung vor. Willkommen. Jemile Shahin ist Filmemacherin, macht Kunstinstallationen und schreibt auch Romane. Kommando Ajax ist ihr dritter Roman. Zuvor hatte sie bereits Alle Hunde sterben und ihren Debütroman mit dem Titel Taxi veröffentlicht. Für ihre Schriften hat Jemile Shahin die Alfred-Döblin-Medaille erhalten. Was einem sofort auffällt, wenn man im Internet Informationen über Jemile Shahin sucht, ist die Tatsache, dass sie ausschließlich mit den Attributen kurdisch und alevitisch definiert wird. Ich habe Jemile Shahin vor einigen Tagen in Wiesbaden getroffen und habe sie gefragt, wie wichtig ihr diese Zuschreibungen sind.
Also ich betitel mich schon selber überall als Kurdin und für mich hat das natürlich so einen politischen Zusammenhang, weil ja auch viele wissen, dass die Kurden auf 4 Staaten aufgeteilt worden sind, Türkei, Iran, Irak und Syrien, und deswegen ist schon alleine die Benennung oder dass man sich selber so nennt, wurde das ganze letzte Jahrhundert so arg an Politik gekoppelt und ist eigentlich oder war nur mit Unterdrückung gleichgesetzt. Das ist für mich natürlich schon auch ein bewusster Akt ist, das zu betonen. Deswegen sage ich das überall und bin auch so betitelt im Internet.
Kommando Ajax ist Ihr drittes Buch. Es erzählt von einem Auftragsmord während einer kurdischen Hochzeit in Rotterdam. Und es geht um die Verstrickung einer kurdischen Familie mit der Kunstmafia, weil es geht auch um einen großen Kunstraub, der tatsächlich stattgefunden hat in Boston. Wollen Sie uns mal kurz die Zusammenhänge erklären? Weil man assoziierte ja nicht sofort kurdische Familie mit Kunstraub in Boston.
Also zuallererst, als ich dieses Buch angefangen habe zu konzipieren, war mir schon sehr, sehr früh am Anfang klar, dass ich sehr gerne eine Art Actionfilm schreiben wollte. Und ich arbeite ja wirklich sehr recherchebasierend. Also bevor ich Kunst mache oder Filme drehe oder schreibe, bin ich wirklich immer sehr viel am Recherchieren. Und schon seit einigen Jahren habe ich super viel zu dem Kunstraub in Boston recherchiert gehabt. Der hat 1990 stattgefunden auf das Isabella Stewart Gardner Museum. Und da sind eines Nachts 2 Diebe, die sich als Polizisten verkleidet haben, ins Museum rein, haben geklingelt, die Wachmänner überwältigt, sie gefesselt und dann im Keller eingesperrt für 1,5 Stunden. Und dann haben die wirklich in diesen 1,5 Stunden seelenruhig das ganze Museum ausgeraubt und sehr wertvolle Kunstwerke mitgenommen. Das ist in der Kunstwelt der größte ungelöste Kunstraub der Geschichte. Die haben wirklich sehr, sehr teure Bilder mitgenommen, unter anderem von Rembrandt, Zeichnung von Degas, Bilder von Vermeer. Die Bilder sind bis heute verschollen, 500 Millionen Dollar weg. Und ich fand das eigentlich super spannend, irgendwas wirklich aus dem echten Leben mit ins Buch zu packen und integrieren. Und in meinem Buch spielt eben dieser Kunstraub eine Rolle und einige dieser verschollenen Kunstwerke tauchen wieder auf und kreuzen den Weg der Familie.
Würden Sie dann sagen, Kommando Ajax ist eine Migrationsgeschichte oder eher ein Krimi?
Also Migrationsgeschichte schon sowieso nicht. Es ist, wenn dann, eine Exilgeschichte, weil die Familie muss aus ihrem Heimatdorf fliehen. Und sie landen dann über Umwege in Rotterdam. Das ist das Exil für die. Aber ich würde schon sagen, es ist wie ein Action-Krimi vordergründig.
Es tauchen ja unheimlich viele Leute auf in diesem Buch, in diesem Roman. Allein die Protagonisten, die kurdische Familie Korkmaz, um die geht es ja, besteht, glaube ich, aus 5 Brüdern und einer Schwester, soweit ich mich entsinnen kann. Würden Sie sagen, das ist typisch für kurdische Familien, so viele Kinder zu haben?
Ja, die Familien sind da immer wirklich recht groß. Und für die ganze Narration in dem Buch fand ich es wirklich eher spannend, dass man sehr viele Leute hat, die auftauchen und die in irgendeiner Art und Weise mehr oder weniger eine Rolle spielen und einfach zu der Erzählung beitragen.
Ja, das Lustige ist, 3 der Brüder heißen alle Ali.
Die heißen ja so Ali mit Vornamen und dann ist noch immer so ein zweiter Name reingefügt. Das ist aus der Region, aus Dersim, wo ich herkomme, heißen wirklich tatsächlich sehr viele so. Und ich fand es auch eigentlich slapstickmäßig für das Buch sehr witzig, wenn auch diese Verwechslung unter denen so stattfindet.
Der Roman ist ja in kurzen Sätzen geschrieben und liest sich auch sehr schnell. Aber was vor allem auffällt, Kommando Ajax ist in Form eines Drehbuchs geschrieben. Sie schreiben ja nicht nur, Sie machen auch Filme. Kombinieren Sie gerne Film und Text?
Also für mich gehören tatsächlich Filme machen und Schreiben zueinander. Weil ich denke, wenn man Filme drehen will, braucht man ein gewisses Verständnis und Feingefühl für Sprache. Und genauso ist die Sprache, die ich benutze, die ist sehr bildlich aufgebaut. Und es ist ja auch die Art und Weise, wie ich tatsächlich meine Romane konzipiere. Also ich fange wirklich erst an zu schreiben, wenn ich so ein bisschen den Plot in meinem Kopf wie so einen Film zusammengeschustert habe, Szene für Szene. Ich schreibe auch wirklich sehr chronologisch, von Anfang bis Ende. Das ist vielleicht schon der klassischste Punkt meiner Art und Weise, wie ich schreibe. Aber ich habe diese Sachen nie getrennt voneinander gesehen. Deswegen denke ich, man braucht beides.
Aber in dem Fall hat der Film mehr Einfluss als der Text, weil Sie nehmen ja oder übernehmen ja sozusagen Formen des Filmischen in den Text hinein, nicht umgekehrt.
Ja, genau, weil es ist ja immer noch trotzdem ein Buch und kein Film. Aber ich hoffe trotzdem, dass das Buch verfilmt wird.
Das Thema Gewalt taucht ja sehr oft in Ihren Arbeiten auf, nicht nur in den Büchern, sondern auch in Ihren Filmen oder Installationen. Es geht dabei immer um die Gewalt gegen die kurdische Sprache und Kultur von Seiten des türkischen Staates. Das ist eigentlich ein Thema, welches in Deutschland relativ selten in der Kunst aufgegriffen wird. Machen Sie das dann bewusst, dass Sie sich dafür entscheiden?
Das auf jeden Fall. Und vor allem möchte ich ja auch Kunst machen über die Dinge, die auch politisch eine Rolle spielen oder irgendwo ein Problem sind. Ich denke schon, wenn man Kunst macht, sollte man tatsächlich sich mit Dingen beschäftigen, die sehr nah dran am Leben sind. Und dass man das nicht so abkoppelt oder dass zum Beispiel ich als Künstlerin total so abgegrenzt in meinem Studio, fern von der Welt, irgendwelche Kunst kreiere, die aber nichts mit der Welt zu tun hat. Deswegen fließen natürlich so Sachen mit rein.
Sagt die Buchautorin Cemile Şahin. Sie wird mit ihrem Roman Kommando Ajax auf der Shortlist der Leipziger Buchmesse aufgeführt. Einen kleinen Auszug aus diesem Roman hören wir jetzt.
Es ist nichts passiert, sagt er dann jedes Mal zu den anderen auf der Baustelle, wenn er sein Gleichgewicht oben auf den Dächern verlor und mit kreisenden Bewegungen der Armen versuchte, die Balance zurückzubekommen. Er lachte dann immer und setzte behutsam einen Schritt vor den anderen. Ali Hüseyin hatte viele Träume. Ein Traum, dünn zu sein, ohne aufzuhören zu essen. Ein Traum, für immer am Fluss Munsur in Dersim zu sitzen. Ein Traum, eine Statue in Mesra wird für ihn errichtet. Ein Traum, ein Ali Hüseyin Museum auf 3 Etagen in Mesra. Ein Traum, in Mesra sterben, ohne dass die Zeit vergeht. Ein Traum, er wird neu geboren und liebt Zeno noch einmal. Er träumte auch von Kurdistan, das war sein schönster und sein schmerzvollster Traum. Er erzählte allen, ob sie es hören wollten oder nicht, dass er aus Kurdistan nach Holland kam. Ali Haidar erzählte den anderen auf der Baustelle immer, er kam zu Fuß aus Kuba, Fidel Castro hat ihn geschickt. Das merkt man aber nicht, er kam schon dick auf die Welt. Ali Hüseyin kam wirklich dick auf die Welt, aber tatsächlich kam Ali Hüseyin nicht zu Fuß aus Kuba nach Holland, sondern versteckt in einem LKW. Genauer gesagt in einem Hohlraum über dem LKW. Wer brachte ihn so versteckt nach Holland? Ein Schmuggler. Warum? Weil türkische Sicherheitskräfte Mesra über Nacht in Brand steckten. Warum? Sie führten einen Krieg gegen die kurdische Bevölkerung, der schon begann, bevor Ali Hüseyin und seine Geschwister geboren waren. Ein kleines Feuer wurde ein großes Feuer, wurde warm, wurde wärmer, wurde größer als Mesra. Feuer zu legen bedeutet in Kriegssprache, die Bevölkerung wird mit Absicht vertrieben. Ein Dorf, das brennt, bedeutet in Lebenssprache der Menschen, die in diesen Dörfern wohnen, ihr Leben steht in Flammen. Leben ist gleich Feuer, ist gleich nix. Weil Ali Hüseyin eben nicht der Dünnste war, passt er gerade so in den LKW-Hohlraum, über den Reifen, die stanken. Der Schmuggler, geht's Fettsack? Ali Hüseyin, kein Problem. Der Schmuggler, eigentlich kostet das doppelt, du nimmst jemanden den Platz weg. Ali Hüseyin, ich kann nichts dafür. Der Schmuggler, schon mal probiert weniger zu essen? Ali Hüseyin, so kam ich auf die Welt. Der Schmuggler, Gott beschütze uns.
Das bringt mich eigentlich zu einer Frage, die ich vorhin stellen wollte und schon wieder vergessen hatte. Wenn Sie so ein Buch schreiben, Sie sagen, Sie haben den Plot der Geschichte im Hinterkopf, aber solche Dialoge, die haben Sie ja sicherlich nicht im Kopf, die entstehen doch eigentlich, wenn man schreibt oder sozusagen eine gewisse Assoziation hat, vermute ich mal.
Tatsächlich plotte ich sehr, sehr viel aus im Kopf, auch einzelne Szenen. Weil ich bin nicht so eine Schreiberin, die sich dann so hinsetzt und wie so im Prozess alles entwickelt. Ich muss das schon wirklich davor so gesetzt haben, dass ich weiß, was ich mache. Und danach kann ich es verfeinern. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant.
Jetzt sind Sie mit Kommando Ajax auf der Shortlist der Leipziger Buchmesse gelandet. Hat das eine Bedeutung für Sie?
Ich habe mich natürlich wirklich sehr gefreut. Ich denke, jeder, der auf irgendeine Art und Weise auf irgendeiner Liste landet, mit seinem oder ihrem Werk freut sich. Ich habe mich auch wirklich sehr gefreut.
Und was machen Sie, wenn Sie gewinnen?
Dann freue ich mich auch. Ich werde meine Lektorin umarmen, sicherlich, die auch da sein wird.
Sagt die Autorin Cemile Şahin. Ihr Buch Kommando Ajax ist im Aufbau Verlag erschienen.
Am ersten Abend, dem Ankunftstag meiner Schwester, hielt ihr Sohn Schabbes zu Hause. In der Wohnung drängten sich die Menschen und waren festlich gestimmt. Der Sohn führte seine Mutter zu den Kerzen. Sie strich das Streichholz an. Die Leute verstummten. Der Docht fing an zu brennen, die zweite Kerze. Die Mutter trat zurück. Er stand neben ihr, wartete. Sie schaute sich um. Die Menschen warteten. Sie sah ihn an. Eine junge, beleibte Frau ging nach vorne und sagte Kiddusch. Die Kerzen brannten. Sie sah in die dünnen Flammen und in das Gesicht ihres Sohnes. Was soll das? Dass alle sehen, seine Mutter kann keinen Kiddusch sagen. In ihrem Keller, in Kittels Wohnung, gab es nirgendwo einen Kiddusch zu sagen.
So schreibt einer der Protagonisten in dem Buch von Esther Dischereit »Ein Haufen Dollarscheine«. Auch dieses Buch steht auf der Shortlist der Leipziger Buchmesse. Esther Dischereit ist nicht nur Buchautorin, sondern auch Lyrikerin und Essayistin. Außerdem schreibt sie Theater und Hörstücke. 2009 erhielt sie den Erich-Fried-Preis. Ein Haufen Dollarscheine erzählt die Geschichte eines kleinen jüdischen Mädchens, das versteckt die Shoah überlebt. Aus der Perspektive ihrer jüngeren Schwester und deren Sohn wird ihre brüchige Biografie beleuchtet. Ich habe vor der Sendung mit Esther Dischereit sprechen können. Der Titel Ihres Buches heißt, was hat es auf sich mit diesen Dollarscheinen? Welche Rolle spielen Sie in diesem Roman?
Na, eigentlich sind Sie das Band, das eine der Protagonistinnen verbindet mit denen, die nicht mehr da sind, die ins Exil gegangen sind, die überlebt haben und dann ausgewandert sind und die einfach zur Familie gehören, aber nicht mehr, ja, eigentlich gar nicht mehr gekannt werden. Ja, die werden dann eben ein Brief, eine Briefmarke und in dem Brief befindet sich dann ein Dollarschein. Das sind sozusagen die Verbindungen, die jährlichen, ja, Versuche, ja, rudimentäre Gefühle, Netzwerke zu behalten, ja.
Der Roman wird ja nicht linear erzählt, sondern er setzt sich aus meiner Sicht zusammen aus vielen Mosaikteilen. Zeit und Orte der Handlung wechseln ständig. Da kommt Chicago vor, Managua in Nicaragua, Rom und auch Heppenheim unter anderem vor. Auch sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen. Als Leser verliert man den Überblick und das sorgt für eine gewisse Verwirrung. War das Absicht von Ihnen oder hat sich das einfach so ergeben?
Das speist sich eigentlich aus der Idee eines Hyperrealismus. Denn ich als Erzählerin oder die ProtagonistInnen, die verlieren ebenfalls den Überblick. Und ich habe meine Aufgabe gar nicht darin gesehen, fragmentierte, frakturierte Verhältnisse sozusagen in irgendeine Ganzheit zurückzuführen, also wie eine Restaurationsarbeit. Das wollte ich nicht tun, sondern ich wollte es genauso ausstellen, wie es ist.
Würden Sie sagen, in diesem Roman steckt auch einiges von Ihrer eigenen Biografie drin?
Jedenfalls sehr viele Elemente, die ich aus eigener Anschauung kenne. Entweder aus der eigenen Familie oder aus anderen Familien. Und ziemlich wichtiges Thema ist ja die Befassung zwischen Fundamentalismus und liberalen Judentum. Also was ist säkulares Leben kontra Orthodoxie? Und solche Fragen werden da eben auch behandelt.
Die Geschichte, also der Roman wird ja von zwei Personen erzählt, von einer Person, die Tante genannt wird, und einer Person, die ist der Neffe dieser Tante. Der sagt ja, beziehungsweise Sie stellen ihn dar als eine Person, die sein Jüdischsein vor allen Dingen im orthodoxen Judentum sucht und sich damit identifiziert. Warum haben Sie dieses Attribut des Orthodoxen für diesen zweiten Protagonisten ausgesucht? Sie hätten ja auch liberale jüdische Gruppen in Deutschland nehmen können.
Ja, die Tante ist ja die Figur, die sich eher liberal verortet. Die dritte Person, um die es häufig geht im Text, Mutter zu Neffe oder Schwester zu Tante, ist ebenfalls jemand, die also mit der Orthodoxie nichts zu tun hat. Und in diesen Polen spielt sich das eben auch ab, also dieser Zugang zu jüdisch sein, also worin soll der bestehen? Ist der definiert durch Speisegesetze? Ist der verletzt, wenn die Beerdigung nicht in der und der Weise stattfinden kann? Und so finden da alle möglichen Auseinandersetzungen statt. Die Schwester oder Mutter ist ja ein Mensch, der als jüdisches Kind einstmals im Versteck überlebt hat, und dann tritt eben dieser Neffe auf und weiß sozusagen jüdisch gelebt alles besser. Das finde ich ja eine interessante Position.
Er greift ja auch die Mutter an sozusagen und sagt ihr ständig, sie wäre keine richtige Jüdin.
Genau, also es ist geradezu she's a closet Jew. Das ist dann eben auch die Frage, inwieweit wird überhaupt die Situation, die solche Menschen wie diese Mutter durchlebt haben, also versteckt sein seit 42 als Kind, überhaupt empathisch verstanden. Und diese Frage wird ja dann auch noch weiter, die bewegt das ganze Buch über behandelt, nämlich wie machen das Leute der Mehrheitsgesellschaft, die nicht jüdisch sind, wie verhalten die sich und auch wie verhalten sich dann Menschen, die als russische Menschen viel später eingewandert sind und in den jüdischen Gemeinden jetzt zu 80-90% auch zu sagen haben. Gibt es da etwas, was zu verstehen ist? Und darum geht es einfach. Das kann ich ja ohne diese auch Anmaßung eigentlich, die hier so eine dritte Generation auch hat, gar nicht richtig besprechen.
Ne? Ich weiß nicht, ich sollte das vielleicht nicht alles erzählen, aber Sie haben gefragt. Vielleicht gehört es nicht hierher. Sie sagen, ich sollte über mich erzählen. Das tue ich ja. Aber es ist natürlich einfacher, von jemand anderem zu erzählen. Ich gestehe auch, dass ich es sehr schätze, wie die beiden mich hier aufnehmen. Ich meine, meine Schwester und ihr Mann. Und ich weiß schon, dass es schwer ist, in Berlin jemanden zu finden, der sich überhaupt mit dieser Second Generation, oder bin ich eigentlich Third Generation, auskennt. Aber das haben Sie eigentlich nicht gefragt.
Heißt es in dem Buch Eine Handvoll Dollarscheine, erschienen im Maro Verlag und geschrieben von Esther Dischereit. Sie sagte vorhin im Gespräch, in diesem Roman gehe es auch um die Auseinandersetzungen, was das Jüdischsein heißt, also zwischen einem säkularen und einem orthodoxen Verständnis von Judentum. Ich wollte von Esther Dischereit wissen, ob es in Deutschland eine bestimmte Form des Jüdischseins gibt, die hier erwünscht bzw. erwartet wird.
Ja, damit beschäftigt sich das Buch auch. Das ist also sozusagen so einen offiziellen repräsentativen Raum des Jüdischseins gibt. Das ist verkörpert durch den Zentralrat der Juden in Deutschland. Und die vielen, vielen anderen Judenheiten oder Jüdischkeiten, die gelebt werden, die sind eigentlich ja fast unsichtbar gemacht worden. Zum Teil werden sie ja sogar bestraft. Es gibt ja zum Beispiel Organisationen wie die Jüdische Stimme, die also auch ganz aktiv sich für das Ende des Gaza-Kriegs eingesetzt haben und gegen den jetzt auch stattfindenden Terror in der Westbank. Diese Gruppen finden hier also sozusagen im öffentlichen Diskurs keine Stimme. Und innerhalb des Jüdischen wird dann häufig auch so getan, als ob es eben nur diese eine Form einer sehr streng religiösen Ausrichtung von jüdischem Leben legitimerweise geben würde. Das ist aber ein absolut deutsches Phänomen, dass dann auch politische Repräsentanten sich da weniger drum bemühen, diese Vielheit zu sehen und auch vielleicht wertzuschätzen. Das ist ja in den USA nicht möglich. Da gibt es diese anderen Stimmen laut und deutlich, die sich zum Beispiel jetzt auch an die Seite der Undocumented People stellen.
Ist das jetzt ein Vorwurf an die Politik, dass sie sozusagen diese Vielfalt des jüdischen Seins in Deutschland nicht sehen oder nicht sehen wollen?
Ja, sicher. Es ist eine Ausstellung auch einer gewissen skurrilen Ignoranz, die da immer gespeist ist von dem Gedanken, man dürfe nicht werten und nicht urteilen. Das muss man aber. Also auch im jüdischen Zusammenhang gibt es eben Fundamentalismus und es gibt also sehr, sehr deutliche rechtsextreme Tendenzen. Also das, was da als Unterstützung der Regierung Netanjahu angesehen wird, kann man, denke ich, wirklich so bezeichnen. Und in Deutschland herrscht dann also da immer so eine Urteilsvorsicht oder gerade Verbot. Es ist aber wichtig, auch wichtig, mit wem man sich im demokratischen Raum liieren will. Und es wendet sich natürlich auch gegen die Heuchelei, weil es gibt eine riesige Diskrepanz zwischen den Bemühungen um Antisemitismusbeauftragte an allen möglichen, nur denkbaren Institutionen und den Bemühungen, ja, so etwas wie eben Restitution, Gerechtigkeit, ja, noch immer auf der Agenda zu haben. Also auf der Ecke findet ja eher weniger statt. Also ich habe ja in dem Buch nicht den Fall von Edith Dehnes erwähnt, das hätte ich aber machen können. Sie ist über 94 Jahre alt, war in Auschwitz und hat bis heute keine Entschädigungsrente. Also diese Diskrepanzen auch in der Gefühligkeit, wie denn so jüdische Menschen sein sollten, die sind eben auch Thema des Buchs. Aber ich mache das, denke ich, doch überwiegend nicht auf so einer Ebene des Kommentierens, so wie wir uns jetzt unterhalten, sondern in dem Ausstellen dessen, wie solche Vorgänge also stattfinden, wenn eben mitten auf der Straße eine Hora getanzt wird und dann der Bundespräsident erscheint und das ist großartig und es ist eigentlich eiskalt und ein bisschen komisch und so weiter. Also ja.
Jetzt ist Ihr Buch, ein Haufen Dollarscheine, auf der Shortlist des Preises der Leipziger Buchmesse gelandet. Der Preis ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert, ist also nicht unwichtig. Angenommen, Sie gewinnen, was würde das mit Ihnen machen?
Also das ist ja zu korrigieren, die 60.000 Euro
verteilen sich natürlich
auch. Ja, die verteilen sich auf die verschiedenen Sparten. Und ich hatte ja das Glück, mich schon als Gewählte des Erich-Fried-Preises einmal 2009 in Wien glücklich schätzen zu dürfen. Das ist natürlich eine wunderbare Summe, von der ich auf jeden Fall einen Prozentanteil an Pro Asyl geben würde. Und ansonsten ist es natürlich eine Wertschätzung. Es ja, wäre wunderbar, na klar.
Sagt mein zweiter Studiogast in dieser Kultursendung, die Autorin Esther Dischereit. Ihr Buch »Eine Handvoll Dollarscheine« ist auf der Shortlist der Leipziger Buchmesse aufgelistet und ist im Maro Verlag erschienen. Und das war HR Info Kultur. Mein Name ist Pablo Diaz.